DW Menschen und Märkte.
Millionen von Arbeitsplätzen sind verschwunden. Unternehmenssteuern sollen transparenter werden. Huawei stellt sein eigenes Betriebssystem vor. Und Tunesien setzt auf mutige Touristen. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Die Corona-Pandemie ist wirtschaftlich ein ziemliches Desaster, so viel ist bekannt. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat nun versucht, den Schaden in Bezug auf die Arbeitsplätze zu beziffern. Demnach hat Corona in diesem Jahr weltweit rund 75 Millionen Arbeitsplätze gekostet. Dietrich Karl Meurer über den heute in Genf vorgestellten Weltbeschäftigungsbericht.
Die Pandemie hat den weltweiten Arbeitsmarkt hart getroffen und es dürfte lange dauern, bis er sich wieder erholt hat. So heißt es in dem 164 Seiten starken Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf. Rechne man die weggefallenen Arbeitsplätze und die Kurzarbeit zusammen, dann ergebe sich in diesem Jahr sogar eine Beschäftigungslücke von 100 Millionen Vollzeitstellen. Im nächsten Jahr werde diese Lücke noch einmal um 26 Millionen Stellen wachsen. Dann werde die weltweite Arbeitslosigkeit mit 205 Millionen Menschen noch immer deutlich höher sein als vor der Pandemie. Laut dem ILO-Bericht werde sich der globale Arbeitsmarkt bis einschließlich 2023 nicht von der Krise erholt haben. Der Rückgang der Beschäftigung, von dem wohlhabende Länder weniger stark betroffen sind, führe dazu, dass die Einkommen stark zurückgehen und die Armut steigt. Von Jobverlusten besonders betroffen sind Menschen ohne festes Arbeitsverhältnis, aber auch Frauen und junge Menschen. So ging 2020 die Beschäftigung bei Erwachsenen um 3,7% zurück, bei Jugendlichen gar um fast 9%. Der Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation Guy Ryder forderte eine gezielte Anstrengung, um schneller menschenwürdige Arbeitsplätze zu schaffen. Die Erholung von Covid-19 sei nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern auch der Überwindung der schweren Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft.
Es tut sich was in Sachen Besteuerung von multinationalen Konzernen. Ihnen wird ja oft vorgeworfen, durch geschickte, aber legale Tricks viel zu wenig Steuern zu zahlen. US-Präsident Biden hat deshalb eine weltweite Mindeststeuer vorgeschlagen, die auch in der Europäischen Union viel Zuspruch erhält. Parallel dazu haben sich die EU-Staaten nun nach jahrelangem Streit darauf geeinigt, die Steuerzahlungen transparenter zu machen. Voraussichtlich ab 2023 müssen große Konzerne öffentlich machen, wie viel Steuern sie in jedem Land zahlen. Deutschland, das die Idee lange blockierte, wollte sich nicht länger widersetzen. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Es könnte zumindest ungemütlich werden in Zukunft für große internationale Unternehmen, die Firmensitze in der EU haben oder in 21 Ländern, die für die Europäische Union als internationale Steueroasen gelten, etwa die Fidschi-Inseln, Panama oder der Karibikstaat Trinidad Tobago, auch wenn es dort nur Briefkastenfirmen sein sollten. Denn diese Unternehmen müssen künftig, so hat es die EU jedenfalls beschlossen, einiges an Informationen offenlegen, nämlich ihre Umsätze, ihre Gewinne, ihre Mitarbeiterzahl und vor allem ihre tatsächlich gezahlten Steuern. Und zwar aufgeschlüsselt, Land für Land, in dem Steuerpflichten für sie anfallen. Für dieses sogenannte Country-by-Country-Reporting hatten viele im Europäischen Parlament jahrelang gestritten, dass es künftig mehr Steuertransparenz für globale Player mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz geben soll, werten sie deshalb als großen Erfolg. Zum Beispiel Sven Giegold für die Grünen im Europaparlament.
Das ist wirklich ein Durchbruch. Das muss man sagen. Es ist ein Durchbruch, weil die Bürgerinnen und Bürger erfahren werden, in welchem EU-Land wie viele Steuern gezahlt werden.
Kritik allerdings kommt von vielen Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam, ATTAC oder Transparency International. Ihnen geht die Brüsseler Entscheidung nicht weit genug. Schließlich gehe es nur um Unternehmen, die in Europa steuerpflichtig sind oder in den Ländern auf der sogenannten schwarzen und grauen Liste der EU. Damit blieben weltweit viel zu viele Niedrigsteuerstaaten unberücksichtigt. Trotzdem sei das ein wichtiger Schritt, sagt die sozialdemokratische österreichische EU-Abgeordnete Evelyn Regner aus Österreich.
Wir wollten natürlich die Daten aus der ganzen Welt von den großen Multis. Das ist derzeit noch nicht durchzusetzen. Dafür kämpfen wir in der sogenannten Review Clause.
So sieht es auch Pedro Loti, Vertreter der amtierenden portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, die den Kompromiss der 27 Mitgliedstaaten mit dem Parlament und der Kommission ausgehandelt hat.
This means that the Union is now clearly the leader.
Die EU wird damit klar führend bei der weltweiten Steuertransparenz für große Unternehmen. Und das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger.
And this is a question of citizenship as well.
Deutschland hat sich bei der entscheidenden Abstimmung dazu enthalten. Jahrelang war aus Berlin Widerstand gegen mehr verpflichtende Steuertransparenz für große Unternehmen gekommen. Mit der Begründung, das könne Firmengeheimnisse gefährden. So sehen es auch viele in der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Dort heißt es, die Daten, die künftig öffentlich werden müssen, würden den Steuerbehörden in der EU ohnehin längst vorliegen. Deshalb sei das kein wirklicher Fortschritt. Vielmehr müsse es jetzt um eine Mindestbesteuerung der großen Firmen gehen. Das würde auch der Wirtschaftswissenschaftler Guntram Wolf vom Brüsseler Bruegel-Institut begrüßen. Die jetzt ausgehandelte Steuertransparenz sei trotzdem entscheidend.
Und ich glaube, was hier wichtig ist, ist wirklich, dass es darum geht, auch eine Ungerechtigkeit im Steuersystem zu verändern, nämlich kleine und mittelständische Unternehmen können oft diese Steuersparmodelle gar nicht einschlagen. Das ist halt schon eine Steuerungerechtigkeit.
Und darum geht es der EU. Sie will ein Bewusstsein schaffen für mehr Steuergerechtigkeit. In jedem Fall kann es noch 1,5 Jahre dauern, bis die Öffentlichkeit tatsächlich Einzelheiten zu den Steuerzahlungen der großen Unternehmen erfährt. Denn so lange haben die Mitgliedstaaten Zeit, die Entscheidung der EU umzusetzen.
Deutschland ist eine alternde Gesellschaft und die Pflege alter Menschen ist ein eigener Wirtschaftssektor. Allerdings mit ziemlich bizarren Regeln. Einerseits werden die mehr als 1 Million Pflegekräfte, die in Heimen und ambulanten Diensten arbeiten, für ihre harte Arbeit eher schlecht bezahlt. Andererseits müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein kleines Vermögen aufwenden, wenn sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Nun hat sich die Bundesregierung auf eine Reform der Pflegeversicherung geeinigt, die, so sehen das zumindest die Kritiker, am eigentlichen Problem nichts ändern wird. Angela Tesch.
Lange hat die Koalition auf dieser Pflegereform herumgedacht. Was das Kabinett jetzt beschlossen hat, stößt bei der SPD-Linken im Deutschen Bundestag Hilde Mattheis auf wenig Gegenliebe.
Die bessere Bezahlung in der Pflege hätte besser werden können mit einem anderen Gesundheitsminister.
Mattheis nennt es eine vertane Chance und hofft auf Verbesserungen während der Beratungen im Bundestag. Oder gleich auf einen Regierungswechsel, der dann die seit langem diskutierte Bürgerversicherung möglich machen soll, in die alle einzahlen, auch für die Pflege. Bundesarbeitsminister Heil, SPD, war zu Jahresbeginn damit gescheitert, einen verbindlichen Flächentarifvertrag für die gesamte Branche durchzusetzen. Jetzt sollen die Pflegekräfte nach geltenden Verträgen oder in ähnlicher Höhe bezahlt werden. Eine Bedingung für Pflegeeinrichtungen, um ab kommendem Herbst Versorgungsverträge abschließen zu können. Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, spricht von monatlich 300 Euro mehr für die Beschäftigten und verspricht deutliche Entlastungen für die Pflegebedürftigen.
Wir haben diese Reform, dieses Pflegepaket sauber ausfinanziert für die nächsten Jahre in der Finanzplanung der Pflegeversicherung. Durch den Bundeszuschuss, also Steuergeld, geht erstmalig und dauerhaft auch in die Pflegeversicherung durch die erwähnte Erhöhung der Beiträge bei Kinderlosen.
Die sollen um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden. Vorgesehen sind auch jährliche Steuermittel von 1 Milliarde Euro zur Finanzierung der Reform. In der Opposition sorgt der Kabinettsbeschluss für viel Unmut. Es sei ein Flickenteppich an Maßnahmen, kritisiert die Haushaltspolitikerin der Linksfraktion Gesine Lötsch.
Die Pflegesituation ist überhaupt nicht grundlegend angegangen worden. Die entscheidende Frage ist, dass mit der Pflege viel Geld verdient werden kann, allerdings nicht für Menschen, die in der Pflege arbeiten.
Von einem Schnellschuss kurz vor der Wahl spricht die pflegepolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, Nicole Westig. Es sei
ausgesprochen bedauerlich, dass es zu dieser groß angelegten Pflegereform in einem Guss nicht gekommen ist.
Westig vermisst Entlastungen für pflegende Angehörige, die immerhin 2/3 der Pflegebedürftigten in Deutschland versorgen. Auch andere Rahmenbedingungen fehlten, um den Pflegeberuf finanziell attraktiver und weniger belastend zu machen. Die für die Reform vorgesehenen Mittel reichen nicht aus. Das beklagen der AOK-Bundesverband, Sozial- und Pflegeverbände und auch Kommunalvertretungen. Nach dem Kabinettsbeschluss soll der Bundestag in den nächsten Wochen den Gesetzentwurf beraten.
Mehr als 2/3 aller Smartphones auf der Welt laufen mit dem Betriebssystem Android, das unter Federführung von Google entwickelt wird. Auch die sehr erfolgreichen Smartphones des chinesischen Herstellers Huawei nutzen Android. Vor 2 Jahren allerdings, auf dem Höhepunkt des Handelsstreits zwischen den USA und China, verbot der damalige US-Präsident Trump Huawei die Nutzung bestimmter Android-Elemente für einige Smartphone-Modelle. Der Konzern kündigte daraufhin an, sein eigenes Betriebssystem entwickeln zu wollen. Heute stellte er es in Shanghai vor. Steffen Wurzel war dabei.
So klingt das Sound-Logo von Hongmeng bzw. Harmony OS. Das ist der englische Name des neuen Betriebssystems von Huawei. Akustisch also etwas Neues, doch was Aussehen und Bedienung angeht, ähnelt Harmony den Konkurrenzsystemen von Apple und Google, iOS und Android. Bisher laufen Huaweis Smartphones und Tablet-Computer mit dem Google-Betriebssystem Android und somit dürfte sich gefühlsmäßig für die meisten Nutzerinnen und Nutzer nicht viel ändern. Betroffen von einem möglichen Betriebssystem-Update auf Harmony OS sind aber sowieso zunächst Huaweis Kundinnen und Kunden in China. Alle, die Huawei-Telefone und Tablets in Europa nutzen, müssen sich also erstmal nicht umstellen. Für die chinesischen Staatsmedien geht es bei Huaweis neuem Smartphone-Betriebssystem sowieso in erster Linie um etwas anderes, nämlich um den Image-Erfolg für den größten Technologiekonzern der Volksrepublik. So schreibt etwa die staatliche chinesische Propagandazeitung Global Times, dass mit Huaweis neuem Betriebssystem der, Zitat, Mythos der technischen Überlegenheit der USA gebrochen sei. Internationale Analystinnen und Tech-Experten drücken sich zurückhaltender aus. John Artman zum Beispiel, er ist Tech-Experte bei der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post. Er sagt, Huawei habe mit Harmony OS softwaremäßig vorgelegt. Nun müsse das Unternehmen aber auch dafür sorgen, dass die Kundschaft genügend Apps zur Verfügung hat. Die Sache ist, dass man Android-Apps auf Geräten mit Harmony OS nicht einfach so nutzen kann. Für alle Firmen, die ein neues eigenes Smartphone-Betriebssystem etablieren wollen, ist das alles Entscheidende. Sie müssen App-Entwickler von der eigenen Plattform überzeugen. Durch das eigene Betriebssystem macht sich Huawei nun zwar softwaremäßig unabhängig von den USA, hardwaremäßig aber bleibt das viel größere Problem. Der weltweit umstrittene, weil staatsnahe chinesische Konzern kann nicht mehr wie früher alle Hochleistungscomputerchips der führenden internationalen Hersteller nutzen, wegen politischer Sanktionen der US-Regierung. Nach Ansicht von Analysten ist es also völlig offen, ob Huawei in den nächsten Jahren technologisch überhaupt noch mithalten kann mit anderen Smartphone-Herstellern. Und so sagt Tech-Reporter John Artman aus Hongkong. Ganz grundsätzlich, wenn man etwa Huawei-Fan in Europa ist, dann sollte man sich schon überlegen, ob das nächste Telefon vielleicht auch mal von einem anderen Hersteller sein darf. Denn es ist unklar, wie lange Huawei überhaupt noch Smartphones herstellt.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. Zu Anfang dieses Podcasts haben wir über Arbeitsplatzverluste durch Corona berichtet. Davon kann auch das nordafrikanische Tunesien ein Lied singen. Das beliebte Urlaubsland ist sehr abhängig von Touristen, die während der Pandemie aber nicht kommen konnten. Inzwischen hat das Land seine Grenzen für Ferienflieger wieder geöffnet, obwohl das Virus noch längst nicht unter Kontrolle ist und obwohl kaum jemand geimpft ist. Tunesien hofft vor allem auf wagemutige Reisende aus Osteuropa und Russland. Dunja Sadaki.
Mitten in Tunesiens Corona-Krise erreichen Charterflüge mit Urlaubswilligen den Flughafen in Enfitha Hammamet. Ihr Ziel, die Strände von Tunesiens Tourismushochburgen. Ein Reisender nach dem anderen wird vor die Wärmebildkamera gelotst. Die Flughafenmitarbeiter tragen weiße Kittel und Nasenschutz. Seit Anfang April sind schon Dutzende Flüge pro Woche so in Tunesien abgefertigt worden. Die Touristen kommen hauptsächlich aus Russland und Osteuropa, sowie Andrei Radjukove aus Moskau.
Die Türkei hat die Grenzen geschlossen und wir haben uns entschlossen, hierher nach Tunesien zu kommen. Denn es ist ein ähnliches Land, das für Touristen aus Russland offen ist.
Sich an den feinen weißen Stränden bräunen oder bei Tanzanimationen in den Hotelanlagen teilnehmen. Das geht im kleinen nordafrikanischen Tunesien leichter als anderswo. Dabei ist in Tunesien die Pandemie keineswegs vorbei. Im Gegenteil. Als Tunesien Ende April seine Grenzen für Reiseveranstalter öffnete, hatte die Covid-Totenzahl mit mehr als 12.000 Todesfällen gerade einen Peak erreicht. Das Ergebnis? Eine Woche Lockdown Anfang Mai. Trotzdem kommen seitdem weiterhin gut 10 Flüge pro Woche mit mutigen Urlaubsreisenden ins Land. Und zwar oft ungeimpft. Lediglich einen negativen PCR-Test müssen die Touristen vorweisen. Die einwöchige Quarantäne für alle, die nicht mit einem Reiseveranstalter ins Land kommen, bleibt ihnen erspart. Darüber sind viele in der Tourismusbranche froh. Tunesien steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Die Öffnung für ausländische Touristen ist ein Weg, um in der Sommersaison das zu retten, was noch zu retten ist, sagen viele. Trotzdem, der Tourismus bleibt eingeschränkt. Die Hotels dürfen ihre Kapazitäten nur zu 50% auslasten, erzählt Adel Mlaya. Er ist stellvertretender Direktor des Mouradi Palace in der Küstenstadt Sousse.
Unser Hotel kann eine Kapazität von 1200 Gästen erreichen. Aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwingt uns das Gesundheitsministerium, eine Kapazität von 600 Kunden nicht zu überschreiten. Wenn Sie nicht mit Ihrer gesamten Kapazität arbeiten können, müssen sie automatisch auch die Anzahl der Mitarbeiter reduzieren.
Der Urlaubsort Sousse kämpft schon seit Jahren um die Rückkehr der Touristen. Terroranschläge 2015 auf Touristen haben die ganze Branche in die Knie gezwungen. Der Tourismus erholte sich langsam, dann kam die Pandemie. Laut offiziellen Angaben ist der Tourismus in Tunesien um mehr als die Hälfte eingebrochen. Taufik Ayed, Regionalkommissar für Tourismus in Sousse, hofft, dass dieses Jahr wenigstens 1 Million Touristen kommen. 2019 waren es noch 9 Millionen.
Seit dem 29.
April haben wir den ersten Flug am Flughafen Enfida Hammamet begrüßt. In der folgenden Woche waren es schon mehr als 5 Flüge und diese Woche schon rund 10 Flüge. Wir hoffen, dass es so weitergeht und dass der Touristenstrom von Woche zu Woche weiter zunimmt.
Das sehen aber auch viele kritisch. Der Druck, Arbeit zu finden, ist in Tunesien bei vielen größer als die Angst, sich anzustecken. Nur rund 2% der Menschen in Tunesien sind geimpft. Wie in vielen afrikanischen Staaten fehlt es an ausreichend Impfstoff. Gleichzeitig wächst die Angst vor Mutanten, die auch der ziemlich jungen Bevölkerung gefährlicher werden könnte.
Mit diesem Bericht aus Tunesien sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Michael Sprenger. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören. Morgen ist hier in Nordrhein-Westfalen ein Feiertag. Wir sind am Freitag zurück mit einer neuen Folge von Menschen und Märkte.
Das war ein Podcast der DW.